Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Christoph Käse spricht in Berlin beim Media Talk mit Peter Turi. Der Journalist schreibt Bestseller über Digitalisierung und Innovation und erklärt auf furiose Weise, wie Disruption funktioniert.
Wir von Turi 2 haben ein halbes Jahr lang nachgedacht über das Thema Digitalisierung. Wie verändert eigentlich die Digitalisierung unser Leben? Wie verändert es unsere Arbeit? Was ändert sich für Medien, Markenmacher, dadurch, dass eigentlich jetzt alles digital wird? Wir haben ein ganz großes Interview geführt. Ich glaube, über 10 Seiten. So ein großes Interview hatten wir noch nie. Ich glaube, Sie können es nachher lesen. Sie kriegen ja nachher Ihr Buch. Und ich würde sagen, das Interview lohnt sich total. Zusätzlich zu dem Interview, was Sie alle mit nach Hause nehmen können und ganz in Ruhe lesen können, machen wir hier nochmal ein Live-Gespräch. Und jetzt will ich dem Christoph Käse noch mal ein bisschen persönlicher auf den Zahn fühlen. Und im zweiten Teil wollen wir auch ein bisschen, er ist hochbezahlter Berater inzwischen und wir wollen heute mal hochbezahlte Beratung für Sie kostenlos machen. Sprich, wir werden hinterher oder im zweiten Teil unseres Gesprächs einfach mal fragen, wie geht man denn um mit der Digitalisierung im Unternehmen, im Kommunikationsunternehmen. Dass Christoph Käse zugesagt hat, diesem großen Interview in der Edition und dem großen Interview hier, was auch von Turi 2 TV aufgezeichnet wird, was Sie ab Freitag online sehen können, wenn Sie es jemand empfehlen wollen oder wenn Sie selber nochmal nachgucken wollen. Dass Christoph Käse zugesagt hat, freut mich total. Ich kenne ihn schon länger und ich weiß, dass es eigentlich keinen besseren gegeben hätte für dieses Thema als Gesprächspartner. Warum gibt es keinen besseren? Christoph Käse ist inzwischen der Digitalisierungsbeauftragte mit von Springer. Und Springer ist der digitalisierteste unter den Verlagen. Und er ist so digitalisiert, dass die deutsche Industrie eigentlich in ganz anderen Branchen auch inzwischen bei Springer und bei Christoph Käse anfragt, wie sie sich digitalisieren. Und die Jobs, die wir hier so machen, Chefredakteur, Kommunikationschef, die hat Christoph Käse alle schon gemacht. Ich erkläre mal dem Publikum, was Sie alle schon gemacht haben, Herr Käse. Sie haben angefangen, mit 19 Jahren sind Sie auf die Henry-Nannen-Schule gegangen und sind Journalist geworden, gleich nach dem Abitur. Danach haben Sie nochmal Betriebswirtschaft studiert. Danach sind Sie eingestiegen bei Gruner und Jahr. Nach einer Zeit sind Sie geschäftsführender Redakteur bei der Berliner Zeitung geworden. Nach einer Weile geschäftsführender Redakteur bei der FTD, Financial Times Deutschland. Dann sind Sie Chefredakteur geworden von der Financial Times Deutschland. Als die eingestellt war, sind Sie Chefredakteur der Welt am Sonntag geworden.
Vorher schon sogar, 6 Jahre vorher, vor der Einstellung.
Sind Sie Chefredakteur der Welt am Sonntag geworden?
Ja, ich war nur 4 Jahre bei der FTD und sie ist dann leider 6 Jahre nach meinem Weggang eingestellt worden.
Ah, okay. Gut. Dann sind Sie auch noch Chefredakteur Welt Online geworden. Und 2008 haben Sie dann einen überraschenden Move gemacht. Sie sind ganz raus aus dem Journalismus. Sie sind Konzernbeauftragter Public Affairs geworden bei Springer. 2014 sind Sie Beauftragter für die Digitalisierung von Springer geworden, richtig? Dann haben Sie 2 Bücher geschrieben. Das erste hieß Silicon Valley. Es war ein Bestseller, 70.000 verkaufte, glaube ich. Das zweite Buch war dann in dieser Reihe, Sie hatten schon mehrere Bücher geschrieben, in dieser Digitalisierungsreihe war Silicon Germany, auch 70.000 verkauft. Deutscher Preis für Wirtschaftsbuchpreis 2016. Schreiben Sie an einem dritten Buch?
Ja, genau. Ich habe gerade das nächste Buch erscheint zur nächsten Buchmesse. Also ich habe mir so einen 2-Jahres-Rhythmus angewöhnt und das bedeutet immer, dass man ein Jahr dann irgendwie mal Verschnaufpause hat, aber das nächste Buch hat jetzt gerade begonnen und ich muss im April, Mai das Manuskript abgeben und habe jetzt gerade mit dem Schreiben begonnen.
Und was wird das Thema sein? Verraten Sie es?
Ja, der Arbeitstitel lautet Disrupt Yourself. Und worum geht es? Es geht um Disruption und mir ist zunehmend klar geworden, mit welcher unfassbaren Zumutung wir Digitalisierungsapologeten eigentlich uns Menschen belasten. Also es steht ja allenthalben in den Zeitungen, in den Medien, dass nach den einschlägigen Studien, zum Beispiel der berühmten Oxford-Studie, 47% aller Berufe verschwinden werden. Das bedeutet ja, dass 47% mal der Berufsinhaber, der Menschen Grund haben, sich Sorge zu machen, was wird eigentlich aus mir in dieser Digitalisierung. Gleichzeitig gehen wir aber über die natürlich dadurch ausgelösten Ängste hinweg und sagen, jetzt krempeln wir alle die Ärmel hoch. Es gibt in Deutschland ungeheuer viel aufzuholen. Wir sind in der Digitalisierung nicht so stark wie China, Israel und USA beispielsweise. Und deswegen müssen wir das alles aufholen. Was wir von den Leuten ja verlangen, ist, dass sie nicht nur die bestehenden Geschäfte und Geschäftsmodelle digitalisieren, die sogenannte evolutionäre Digitalisierung, evolutionäre Innovation, sondern dass sie sich auch eben selber disruptieren. Weil einfach nur von Fax auf E-Mail umzustellen und die eine Maschine mit der anderen reden zu lassen, das alleine reicht noch nicht, weil wir eben alle disruptiv angegriffen werden. Das heißt, es droht die Zerstörung der Geschäftsmodelle, von denen wir heute leben. Also müssen wir uns irgendwie selber disruptieren. Und das geht aber ganz, ganz, ganz tief in die menschliche Psyche. Ich frage mich sogar, kann das überhaupt funktionieren? Kann man sich selber disruptieren? Und das ist eine so große Frage, das hat mich beim Schreiben der anderen Bücher immer so schon beim Schreiben, fiel mir schon auf, dass ich da noch nicht tief genug dran bin. Diese Frage, kann man sich selber disruptieren und wenn ja, wie? Und ich mache das so wie immer, ich schreibe das als eine Mischung aus Reportage und Analyse und rede mit ganz vielen Menschen und versuche zu verstehen, Menschen, die sich neu erfunden haben, warum haben die sich neu erfunden, wie haben die das angestellt, Menschen, die sich eher dagegen wehren, was bewegt die, und versuche das dann wieder an Geschichten zu erzählen. Und das ist ganz ehrlich auch das persönlichste Buch, das ich je geschrieben habe. Versuche dir als Autor, vielleicht den Satz noch, mein Verleger hat mich gezwungen, in Ich-Form zu schreiben, die letzten beiden Bücher. Und als Journalist schreibt man eigentlich nicht in Ich-Form, sondern man versteckt das Ich und macht sich selber zur Instanz. Im Leitartikel kommt nie das Wort Ich vor, sondern man versucht immer, eine unumstößliche Instanz zu sein, auch im Sprachduktus. Und jetzt kommt dieser Verleger und sagt, du musst es in der Ich-Form schreiben. Und das ist nicht ganz einfach. Und ich habe da in den ersten Büchern mit mir gerungen, weil ich so ein bisschen hin und her gependelt bin zwischen pubertärem Tagebucheintrag, der am nächsten Tag einfach nur noch peinlich war, und oberflächlicher Schilderung. Und musste mir dann angewöhnen, ein, ich sag mal, literarisches Ich zu entwickeln. Das habe ich natürlich versucht, so anzulegen, dass möglichst wenig von meinem eigenen Privatleben dabei rauskommt, weil ich möchte, mein Drang, exhibitionistisch tätig zu sein, ist überschaubar. Und damit komme ich bei dem nächsten Buch nicht durch. Das berührt mich persönlich alles sehr, sehr tief.
Das ist doch wunderbar, weil ja. The Digital Me ist der Titel unseres Buches oder auch Digital Me, vielleicht als Aufforderung, digitalisiere mich. Sie selber haben sich ein bisschen digitalisiert. Sie sind seit Sommer Geschäftsführer und auch Mitgesellschafter der Beratungsagentur HAI, eine Springer-Tochter. Also Sie sind so ein bisschen selbstständig, aber ein bisschen noch unter dem Konzerndach. Auf jeden Fall sind Sie, kann man das sagen, sind Sie jetzt Berater im Hauptberuf?
Genau.
Genau. Also, was kaum einer von Ihnen weiß, weil Sie wahrscheinlich noch nicht so alt sind wie ich und er, Christoph Käse war im jugendlichen Alter von 25 Jahren schon Unternehmenssprecher, Leiter der Konzernkommunikation von Gruner und Jahr. Unter Gerd Schulte-Hillen, der damals Vorstandsvorsitzender war. Und wenn man Schulte-Hillen gefragt hat, warum geben Sie so einem jungen Mann so eine verantwortungsvolle Aufgabe, dann hat er gesagt, der Käse, der erinnert mich an den jungen Henry Nannen.
Hat er das gesagt? Oh Gott, ja, das ist ein sehr große Stiefel. Ja, ich weiß nicht, ob ich das bin. Henry Nannen war schon, genau wie die Verleger der Generation, Augstein, Bucerius, Springer, Nannen, das sind schon ganz, ganz große Verleger gewesen. Ich weiß nicht, ob unsere Generation auch nur in die Nähe kommt. Da habe ich großen Respekt vor den Personen.
Ja, also vor 27 Jahren waren Sie der nächste Henry Nann, jetzt sind Sie Berater. Was ist schiefgelaufen in Ihrer Karriere?
Ja, vielleicht war Henry Nann ja auch Berater, wer weiß. Nein, also wir sind ja beim Thema, also ich, also wenn Sie mich fragen würden, was ist mein Lebensmotto, da halte ich es mit Arthur Rimbaud, der mal gesagt hat, il faut être absolument modern. Ich versuche unabhängig vom Lebensalter so immer sozusagen ein Stück weit in der Zukunft zu leben. Da habe ich vielleicht auch ein gewisses Talent dazu, mir Gedanken zu machen, was als nächstes passieren könnte. Und gleichzeitig ist das bei mir persönlich verbunden auch mit einer Paranoia, dass ich, im Englischen sagt man so schön, they never knew what hit them. Also so viele Menschen werden vermeidbar von beruflichen, privaten Schicksalen ereilt, weil sie nicht ausführlich genug darüber nachgedacht haben, was eigentlich passieren könnte. Und das ist so bei mir irgendwie eine tief sitzende Paranoia. Ich versuche immer darüber nachzudenken, was kommt als nächstes, und dann fängt an, mich das Nächste zu elektrisieren, und dann will ich das auch beruflich umsetzen. Also der grundlegende Leitfaden ist, ich will immer was mit Publizistik und Journalistik zu tun haben. Aber der Grund zum Beispiel, warum ich 2008 aus dem Journalismus weggegangen bin und auf die Verlagsseite gewechselt habe und mich dann auch dem Thema Politik zugewandt habe, ist einfach, dass ich gesehen habe, dass die Plattformökonomie entsteht. Und dass die Plattformökonomie den Journalismus in der wirtschaftlichen Grundlage vollständig verändert. Und genau das ist auch eingetreten. Die Plattformen sind heute die Gewinner der Digitalisierung. Und das gilt für alle Medienbranchen. Also zum Beispiel wurde in der Menschheitsgeschichte noch nie so viel Geld mit Musik verdient wie heutzutage. Bloß der Anteil der Musiker und der Musikverlage an der Wertschöpfung, die dort entsteht, war prozentual noch nie so klein. Und das Gleiche gilt für uns. Facebook verdient mit den journalistischen Inhalten dramatisch mehr Geld als die Verlage, die diese Inhalte produzieren. Und deswegen ist mir 2008 klar geworden, dass die Digitalisierung auch mit journalistischen Mitteln gestaltet werden kann, aber eben nicht nur. Vor allen Dingen geht es darum, sie mit unternehmerischen, auch politischen, gesellschaftlichen Mitteln zu gestalten. Und ich hatte dann 2008 das Gefühl, ich kann für den Journalismus, der mir so am Herzen liegt, mehr tun, wenn ich eine Weile damit verbringe, mich um die gesellschaftlich-politischen, unternehmerischen Fragen zu kümmern. Deswegen habe ich das gemacht. Und jetzt ist es wieder so an der Stelle, jetzt haben wir das sehr erfolgreich hinbekommen. Und ich war 2013 im Silicon Valley.
Aber da darf ich mal dazwischengrätschen. Was hat wer erfolgreich hinbekommen? Sie sind ja auch 2008 angetreten, das Leistungsschutzrecht für Printverlage nach vorne zu bringen, damit die Verlage ein bisschen von dem Geld kriegen, was Google einnimmt. Das war aber kein Erfolg, oder?
Das ist in der Geschichte, langen Geschichte des Urheberrechts, wir haben vorhin mit den Kollegen von Landau auch über das Urheberrecht geredet, die GEMA oder ihre Vorform, das liegt ja schon fast 120 Jahre zurück, und in der ganzen Zeit hat es noch nie einen einzelnen Nutzer gegeben, der freiwillig bezahlt hätte. Noch nie. Sondern es ist immer so gewesen, dass das hat ja mit Strauss angefangen, der die GEMA erfunden hat, also ein Musiker, der es einfach leid war, dass seine Musik kostenlos gespielt wurde und er davon nichts abbekam. Das hat was mit dem wehrhaften Kreativen zu tun, mit dem wehrhaften Intellektuellen, der den Rücken gerade macht und quasi auch was ein bisschen von Wirtschaft versteht und sich gegen die wehrt. Aber es hat noch nie einer freiwillig bezahlt. Deswegen sind es meistens 5 bis 10, teilweise 15-jährige Prozesse, die man führen muss durch alle Instanzen. Deswegen, das ist noch nicht gesungen. Bin ich nach wie vor hoffnungsfroh. Ich meinte jetzt aber gerade eher Springer. Springer hat, glaube ich, wie kein anderer Verlag die Macht der Plattform rechtzeitig begriffen und eben ab 2004 begonnen, auch in eigene Plattformen zu investieren. Das sind vor allen Dingen Rubrikenplattformen, also das klassische Rubrikengeschäft, Stellenmarkt, Automarkt und so weiter, Wohnungsmarkt, im Internet abzubilden. Und das hat sozusagen das Unternehmen ganz stark verändert, vielleicht sogar gerettet, und hat dazu beigetragen, dass eben heute 70% der Umsätze und 80% der operativen Gewinne digital sind. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Und was mir jetzt im Augenblick wichtig ist, nachdem wir das jetzt mal schon mal geschafft haben, den Verlag in die Zukunft zu führen, merke ich, dass mich einfach nicht kalt lässt, was aus Europa und aus Deutschland wird. Und das war für mich ein wichtiger Punkt im Leben, als ich 2013 für Springer mit Kai Diekmann und Peter Württemberger und Martin Sinner im Silicon Valley war, wir dann ein halbes Jahr, ganzes Jahr in dieser WG gewohnt haben. Da habe ich schon ein ganz starkes Verlangen gespürt, dort zu bleiben. Ich habe auch schon überlegt, wo können vor allen Dingen Rubrikenplattformen, also das klassische Rubrikengeschäft, Stellenmarkt, Automarkt und so weiter, Wohnungsmarkt, im Internet abzubilden, und das hat sozusagen das Unternehmen ganz stark verändert, vielleicht sogar gerettet, und hat dazu beigetragen, dass eben heute 70% der Umsätze und 80% der operativen Gewinne digital sind. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Und was mir jetzt im Augenblick wichtig ist, nachdem wir das jetzt mal schon mal geschafft haben, den Verlag in die Zukunft zu führen, merke ich, dass mich einfach nicht kalt lässt, was aus Europa und aus Deutschland wird. Und das war für mich ein wichtiger Punkt im Leben, als ich 2013 für Springer mit Kai Diekmann und Peter Württemberger und Martin Sinner im Silicon Valley war, wir da ein halbes Jahr, ganzes Jahr in dieser WG gewohnt haben. Da habe ich schon ein ganz starkes Verlangen gespürt, dort zu bleiben. Ich habe auch schon überlegt, wo könnte ich denn hier arbeiten und bei welcher Firma heuere ich an und so.
Was hat Sie abgehalten?
Ja, irgendwie dieser Größenwahn, dass ich irgendwie dazu beitragen kann, dass wir Deutschen wie Europäer die Schlacht um die Digitalisierung nicht verlieren. Ich habe mir irgendwie eingebildet, ich kann da irgendwie was zu beitragen und bin dann zurückgekehrt und habe gesagt, also bevor ich jetzt bei so einer amerikanischen Firma anheuere, ich will zurückkommen und irgendwie liegt mir das sehr am Herzen. Ich finde einfach Europa besser als die USA. Das Sozialmodell gefällt mir besser, die Städte gefallen mir besser, das Leben gefällt mir besser. Ich habe mich immer als Weltbürger verstanden, aber da wurde ich plötzlich zum Patrioten. Als es dann wirklich richtig drum ging, bleibe ich jetzt da oder kehre ich jetzt zurück, habe ich den Patrioten in mir entdeckt. Und gar nicht so sehr den Nationalpatrioten, weil ich bin echter Liberaler, aber so den Verfassungspatrioten, den Gesellschaftspatrioten, den europäischen Patrioten. Und jetzt will ich irgendwie meinen Teil dazu beitragen, dass das hier irgendwie gelingt. Und da gibt es unheimlich viel zu tun. Wir haben ganz viel verloren. Wir haben die Batteriebranche verloren in Deutschland, obwohl wir sie erfunden hatten, obwohl Warta der Weltmarktführer war. Und jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen. Und ich finde es einfach toll, mit jetzt auch anderen Branchen. Ein Kollege sitzt hier, Matthias von Audi. Ich finde großartig, was ihr bei Audi macht. Und wir arbeiten ganz eng zusammen. Und ich finde das so faszinierend, jetzt auch in anderen Branchen ein Stück weit mit Unterstützung von so großartigen Kollegen wie von euch. Was heißt, wir unterstützen euch, nicht ihr uns. Nicht? Also dass wir euch unterstützen dürfen, ein Stück weit aus den Erfahrungen der Medien auch in anderen Branchen zur Transformation beizutragen, das macht mich richtig glücklich.
Sind die Verlage denn für nichts mehr gut, außer als schlechtes, gutes Beispiel? Sie sind ja jetzt raus aus dem Journalismus, Sie sind raus aus dem Verlagsgeschäft. Sie beraten jetzt die deutsche Wirtschaft in Sachen Digitalisierung.
Raus aus dem Journalismus, ja, wer weiß. Also ich bin so ein Typ von Journalist, der immer Journalist ist. Also ich werde immer Journalist sein und ich habe die Langform für mich entdeckt. Mir hat das früher, mein Raison d'être als Journalist war, den Leitartikel zu schreiben. Das war meine Form, das habe ich am allerliebsten geschrieben. Reportage konnte ich nicht besonders gut. Und irgendwann, also immer wenn ich in der Welt am Sonntag einen Leitartikel geschrieben habe, ich wusste schon, wie die Leserbriefe aussehen. Das waren 120 Zeilen, meistens 3600 Anschläge und ich wusste schon, wie die Leserbriefe, sie haben den Aspekt vergessen, den Aspekt vergessen, den Aspekt vergessen. Und jeder Kritiker hatte recht. Weil auf 120 Zeilen vergisst du immer was. Und die Länge wird von außen vorgegeben. Und was mich an der Form Buch so fasziniert, ist, dass du selber als Autor die Länge festlegst. Du kannst auch 1000 Seiten schreiben, wenn du glaubst, dass es 1000 Seiten sein müssen. Du kannst aber auch 100 Seiten schreiben. Die Ausrede, es war kein Platz, da gilt nicht. Und deswegen bist du als Buchautor dazu verpflichtet, eine, wie man so schön sagt, Monographie zu schreiben. Das Thema muss im Stil dieses Genres vollständig abgehandelt sein. Und das Schlimmste ist, wenn das Buch rauskommt, ist immer ganz schlimm, du kannst am nächsten Tag nicht was korrigieren. Meine Furcht ist immer, dass so in den ersten 10 Tagen so die ganz entscheidende, der Denkfehler rauskommt. Nicht der Tippfehler, sondern der Denkfehler, ja, der Faktenfehler, der Interpretationsfehler. Das ist so meine Sorge. Und die Sorgfaltspflicht des Autoren vom Buch besteht darin, das eben zu vermeiden. Deswegen finde ich jetzt persönlich, dass ich in der Königsdisziplin des Autorentums angekommen bin. Da bin ich auch total stolz drauf. Und dann in der Königsdisziplin eben nicht nur Sachbuch, sondern auch das ich-bezogene Sachbuch, das Reportage-Sachbuch zu schreiben. Das gibt mir jetzt in meiner Lebensphase noch mehr Genugtuung als das Schreiben von Leitartikeln auf der Kurzform, wobei ich die gar nicht schlecht reden will. Das hat was mit Lebensphasen zu tun. Deswegen, dass ich kein Journalist mehr bin, würde ich so nicht stehen lassen, aber ich bin eben auch Unternehmer.
Okay, was würde Henry Nann machen, wenn er heute 25 Jahre alt wäre? Der wiedergeborene Henry Nann?
Also, der Henry Nann, der würde erstmal dafür sorgen, dass die Kirche... Also von Henry Nann gibt es so großartige Sprüche. Also einer meiner Lieblingssprüche ist immer, die Kirche muss voll sein, in der du predigst. Also er würde sich um Reichweite kümmern. Also der würde mit Sicherheit kein B2B-Medium machen, sondern würde ein B2C-Medium machen. Von Henry Nann ist auch dieser berühmte Spruch, ich muss das Geld aus dem Fenster rauswerfen, Entschuldigung, ich muss das Geld mit den Händen aus dem Fenster werfen, damit ich es mit der Schubkarre unten durch die Haustür wieder reinfahren kann. Und das bedeutet, du musst investieren, um Erfolg zu haben. Das heißt, such dir die Besten, zahl den besten Leuten gutes Geld. Ein anderer Spruch ist, das ist eigentlich der beste Spruch bei Journalismus, weil der gilt heute erstmal recht. Journalismus ist Quatschen auf dem Flur. Eine Redaktion bedeutet das eben nicht Homeoffice, sondern eine Redaktion bedeutet, dass man miteinander sitzt und miteinander streitet und miteinander diskutiert. Das ist das Wesen einer Redaktion. Das macht Journalismus wirklich stark. Das kann man nicht im Homeoffice, also teilweise vielleicht schon, aber nicht so richtig im Homeoffice abbilden. Und diese.
Dann wundern wir uns jetzt alle, dass Turi 2 ganz gut funktioniert, weil wir sitzen überhaupt nicht zusammen. Wir quatschen nie auf dem Flur. Wir quatschen höchstens über Telefon, Skype oder einmal im Jahr, wenn wir uns am Lago Maggiore treffen.
Vielleicht gibt es ja auch einen virtuellen Flur mittlerweile, keine Ahnung. Vielleicht geht das auch bis zu einer bestimmten Größe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es dieser Austausch. Also ich weiß gar nicht, über den physischen Flur meinte er, so viel war er ja auch gar nicht im Büro. Also wenn man so nachliest, was er mir dann. Er hatte schon noch eine Menge andere Hobbys, Kunstsammler beispielsweise, Museum aufbauen, Yacht gehabt und so. Aber ich glaube, dieser mit Quatschen meinte der Austausch, intellektueller Austausch, das gegenseitig Reiben, der herrschaftsfreie Diskurs, das ist das, was Redaktion ausmacht und das ist, was den besonderen Charakter trägt und übrigens auch die Unkopierbarkeit von Medien begründet.
Würde Henry Nande nochmal ins Zeitschriftenbusiness gehen oder würde er vielleicht sagen, ich schreibe jetzt die deutsche House of Cards Version für Netflix?
Also ich glaube, das gilt für Henry Nande, aber glaube ich ganz genauso und besondererweise für Axel Springer, das waren immer Technikfreaks. Axel Springer, ich komme gleich wieder zu Henry Nande zurück, aber Axel Springer, er hat halt als allererstes die Tageszeitung in Farbe gebracht. Er hat als allererstes in BTX investiert. Er hat natürlich das beim Verlegerfernsehen Sat.1 damals mitgemacht. Er wollte immer absolut ajour sein. Und das gilt auch für Henry Nannen. Der Stern war eben auch technisch perfekt hergestellt. Er hat sich da sehr, sehr stark darum bemüht, dass das auch wirklich perfekte Fotografie ist. Er hat das Tiefdruckverfahren mit der Druckerei weiterentwickelt, um die Brillanz der Fotos immer weiter zu verbessern. Das waren immer Technikfreaks. Und wenn man sich die jetzt in die Neuzeit oder in die Gegenwart fortschreibt, dann würden die bestimmt irgendwie. Also, die würden wahrscheinlich zu denjenigen gehören, die vielleicht gar keine eigene Zeitschrift und gar keine eigene Website mehr gründen würden. Ich finde ja bemerkenswert, die modernen, eher jungen Medien in den USA, die gründen ja gar keine Webseite mehr. Die haben auch gar keine App mehr. Die leben ja nur noch in den Social Media. Also die vertreten ja sogar die These, dass die Webseite sozusagen die Zeitung der Zukunft ist. Das heißt, mehr oder weniger vom Aussterben bedroht, weil man ja eh den Traffic nicht draufkriegt. Ich weiß nicht, ob ich mir das zu eigen mache, weil ich finde, das hat nochmal was sehr Wichtiges, dass man auch eine eigene Adresse hat, wo das Publikum hingehen kann. Aber Tatsache ist, dass die meisten modernen Medien mal mindestens in den USA, aber auch in anderen Ländern ohne eigenes Portal gegründet werden, weder App noch Web. Sondern die leben sozusagen, aber das finde ich eigentlich dann auch wieder bestätigend für die These, die ich gerade vertreten habe, wenn man schon gar keine eigene ladefähige Anschrift mehr hat, mehr im Internet, ja, dann ist es ja umso wichtiger, dass man einen eigenen Ton hat. Weil du kannst es dir ja als Medium mit eigener Webseite, mit eigenem gedruckten Magazin ja vielleicht gerade noch leisten, MeToo und verwechselbar zu sein, weil es halt diese physische Vertriebsform gibt. Aber wenn du gar keine physische Heimat mehr hast, dann bist du ja geradezu darauf angewiesen, dass nur der Ton, nur die Art des Erzählens und des Fotografierens und des Designs dich auszeichnet. Das setzt eigentlich diesen Medien einem noch höheren Kreativitätsdruck aus.
Was würde Christoph Käse machen, wenn er nochmal 25 wäre? Nochmal Verlagsgeschäft oder ein Start-up oder was ganz anderes?
Ja, beides natürlich. Verlagsgeschäft als Start-up. Ja, also da gibt es auch ungeheuer viel zu tun. Auf der Landkarte der journalistischen digitalen Innovation ist Deutschland eher ein weißer Fleck, leider Gottes. Und wenn man sich andere Länder anschaut, da findet deutlich mehr Innovation statt. Und das würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Also wenn ich 25 wäre und jetzt auch keine Familie zu ernähren hätte, dann wüsste ich genau, was ich tue. Ja? Und wenn man ganz ehrlich ist und sich anschaut, die Kreativen eines Jahrgangs, ja? Nehmen wir irgendeinen Jahrgang, 1995 oder 2000 vielleicht sogar schon, und sich anguckt, wo gehen die kreativen Köpfe eines Jahrgangs hin. Da war das doch so, als wir angefangen haben, ja? Da gingen die doch quasi die schreiberisch Begabten, die gingen doch in die Presse. Die landeten bei der FAZ, bei der Süddeutschen, bei der Welt, beim Stern, beim Spiegel. Und wie viele von denen gehen heute zu den traditionellen Medien? Wie viele von denen gehen zu den nicht traditionellen Medien oder gründen etwas? Ich finde, ein ganz interessantes Beispiel ist auch eigentlich unvorstellbar gewesen. Nehmen Sie in Frankreich eine Webseite, die heißt mediapart.fr. Das ist ein Redakteur von Le Monde gewesen, der sich selber als Trotzkist bezeichnet und nicht als Kommunist bezeichnet werden möchte, weil er Kommunisten sozusagen für die Schlappschwänze und Weicheier hält. Der möchte selber als Trotzkist wahrgenommen werden. Der hat gekündigt bei Le Monde, weil er fand, dass Le Monde unterdigitalisiert ist, dass man das im Internet besser machen kann, was inhaltlich wahrscheinlich sogar stimmt. Und hat mit Wagniskapital, mit einem Angel sozusagen eine Webseite gegründet, die heißt mediapart.fr. Linkes, also sozusagen eine Taz in digital, linkes Publikum und die haben, letzte Zahl, die ich gehört habe, 80.000 Abonnenten für 10 Euro im Monat und machen, sind vorwiegend, haben fast keine Anzeigen, sind vorwiegend vertriebsorientiert, machen ungefähr 8 Millionen Umsatz und 1,5 Millionen Gewinn. Das finde ich ganz bemerkenswert. Das haben wir in Deutschland eher weniger, dass Journalisten aus traditionellen Zeitungen normale Redakteure in diesem Fall kündigen und mit Wagniskapital so etwas starten. Ist ja auch ein Risiko verbunden, kann ja schiefgehen. Das haben wir in Deutschland leider eher weniger.
Die traditionellen Medien hoffen ein bisschen darauf, dass die Unternehmen nicht so stark wie in der Vergangenheit abdriften in Richtung Facebook, Google. Julia Jäkel von Krone ein Jahr hat die Unternehmen aufgerufen, mehr Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und nicht in Medien zu gehen, die keine gesicherten, guten redaktionellen Inhalte gehen. Was halten Sie und was hält Springer von dieser Initiative?
Also wir finden, also für Springer kann ich nicht sprechen, ich kann nur meine persönliche Meinung sagen, ich finde alles gut, wo wir als Branche den Rücken gerade machen. Wir haben uns viel zu lange klein gemacht, die ganze Feuilleton-Debatte darüber, dass der Leser im Internet angeblich kein Geld bezahlt und dass angeblich nur das frei ist, was kostenlos ist. Wenn ich zurückerinnere, also vor 10 Jahren war das ja herrschende Meinung. Da galt es in den meisten, gerade Online-Redaktionen, als absolut verpönt, jemals auf die Idee zu kommen, dem Publikum Geld abzuverlangen. Und wie oft habe ich zum Beispiel, der ich die Gegenmeinung vertreten habe, zu hören bekommen, du verstehst das Internet nicht, du bist von vorgestern. Internet bedeutet kostenlos. Und das hat sich eben als nicht nur strategisch falsch, sondern eben auch als faktisch falsch erwiesen, weil es ungeheuer erfolgreiche Zahlmodelle gibt. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Politico ist in Washington mittlerweile wichtiger als die Washington Post geworden. Das ist das einflussreichste Medium. Das ist ein disruptives Startup gewesen. Und der Abonnementpreis beträgt eben nicht wie beim klassischen Medium ungefähr 700 bis 800 Dollar, sondern 7000 Dollar. Das ist der 10-fache Preis. Aber dafür bekommt der Leser eben auch die, ich sag jetzt mal, 10-fache Qualität. Das ist in sogenannten Themenverticals organisiert. Und das Themenvertical beispielsweise zum Thema Telekommunikation, also ein eigenes Ressort sozusagen, das nur Telekommunikation und Telekommunikationspolitik macht, hat 12 oder 13 Redakteure. Und die Konkurrenz von Washington Post, New York Times, haben vielleicht einen Telekommunikationsredakteur. Wenn der morgens zur Arbeit erscheint, egal wie gut er ist, hat er schon verloren, weil schon 14 Politico-Leute auf dem gleichen Thema sind. Und dafür gibt es einen Markt für 7.000. Und das ist fast die haben auch eine Printausgabe, fast ausschließlich digital. Wir haben ein Joint Venture mit Politico gegründet und haben das gemeinsam in Brüssel herausgebracht. Und siehe da, obwohl die Umstände, also die politische Topografie natürlich in Europa vollständig anders ist als in den USA, läuft es in Brüssel auch wirklich über die Maßen zufriedenstellend und gut. Das entwickelt sich prima. Und das zeigt, es gibt ganz deutlich einen Markt, wofür sehr hohe Qualität sehr gutes Geld bezahlt wird. Also es ist vollständig widerlegt, was damals behauptet worden war, dass nämlich die Leute im Internet für Inhalte kein Geld bezahlen. Das Gegenteil hat sich als wahr erwiesen. Es sind Milliardenmärkte entstanden, von Spotify mit dem Premium-Abo über Netflix bis hin zu Politico. Das ist wirklich schade, dass wir so einen im deutschen Journalismus, in der deutschen Verlagslandschaft ein gutes Jahrzehnt verloren haben mit einer Spiegelfechterei über die theoretisch-akademische Frage, ob die Menschen im Internet für Qualität Geld bezahlen. In der Zeit hätten wir auch einfach handeln können. Und deswegen zu der Frage, ich finde, wenn Julia Jäckel, die das übrigens insgesamt, finde ich, beeindruckend gut macht, bei Gruner und ja, wenn die solche Position vertritt, kann ich persönlich dem viel abgewinnen.
Glauben Sie, dass Verlage wie Springer und Gruner und Jahr wieder zu Gewinnern werden können?
Naja, also werden sie ja gerade. Werden sie ja gerade, weil es ist ja vollständig klar, dass Inhalte, also Content is King, das ist nicht falsch, sondern es wird wieder wichtiger. Und dass wir mal so eine Delle in der Content is King-These erlebt haben, im Beginn der Digitalisierung, heißt noch lange nicht, dass es immer so bleibt. Die Plattformen haben jetzt gewonnen, aber in der ersten Halbzeit oder im ersten Drittel, aber die haben sie nicht gewonnen, weil Content nicht wichtig wäre, sondern die haben sie gewonnen aufgrund von Monopolisierungstendenzen. Ich will das mal mit einem Beispiel aus der Musikindustrie klar machen. Es gab früher mal 5 Majors und 2 große Plattformen. Und die Auseinandersetzung über die Rechte an Musik haben in dieser Phase der Marktentwicklung 2 starke Plattformen gegen 5 Player haben die Plattformen gewonnen, weil es 2-5 stand. Aber inzwischen gibt es 3 Majors und viel der Konsolidierung, zum Beispiel EMI jetzt mit Universal zusammen, hat damit zu tun, dass die Majors verstanden haben, dass sie ihre Marktseite konsolidieren müssen, um den Plattformen was entgegenzusetzen. Und bei den Plattformen sind es mittlerweile auch 3 Player. Jetzt haben wir 3-3. Und interessanterweise kommt plötzlich jetzt die Einigung, dass auch YouTube Geld an die für Musikrechte bezahlt und Musikvideos werden plötzlich in Deutschland legal wieder freigeschaltet. Das hat was mit Markttopografie und mit Gleichgewicht auf beiden Marktseiten zu tun. Im Verlagswesen sind wir davon von der Situation noch weit entfernt, weil wir bekanntlich zum Glück Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Verlagen, also die Anbieterseite, haben. Und auf der Plattformseite eine ganz starke Konzentration durch den Netzwerkeffekt und eine natürliche Monopolbildung. Aber auch da kann man ja daran arbeiten, dass da wieder ein Stück weit mehr Gleichgewicht reinkommt. Auf jeden Fall ist eins klar, in den USA werden, wenn ich die Zahlen noch richtig in Erinnerung habe, immer noch etwa 60 Milliarden Dollar Werbung im Fernsehen ausgegeben. Das sogenannte Eyeball Ratio oder das Verhältnis zwischen wie viel wird eigentlich zugeschaut versus Werbespending ist drückt eine sehr starke Übertreibung des Fernsehfaktors aus und eine Untertreibung des Internetfaktors. Und dieses Geld aus dem Fernsehen wird aus dem Fernsehen rausgehen. Das ist nur die Frage der Zeit. Nicht alles, aber ein wichtiger Teil. Und wo wird der landen? Der wird nicht bei Display-Ads landen, sondern er wird bei Bewegtbild-Anzeigen landen. Das heißt bei Videospots. Und all die Unternehmen, die modernen digitalen Medienunternehmen, die dort entstanden sind, haben versucht, die sind etwa vor 10 Jahren gegründet worden, vor 10 Jahren gab es eine große Gründungswelle, die versuchen für den Moment, wo das Werbegeld aus dem Fernsehen dann wirklich massiv rüberkommt, Reichweite aufzubauen. Weil zu dem Zeitpunkt müssen sie groß sein, dann können sie kein Startup mehr sein. Warum? Versetzen wir uns die Lage eines, sagen wir mal, Procter & Gamble Managers, der irgendwie Zahnpasta verkaufen muss. Wenn der entscheidet, dass er jetzt 10 Millionen aus dem Fernsehen rausnimmt, dann kann er nicht die 10 Millionen reintun in ein ganz kleines Startup, weil er da die Reichweite nicht hat. Sondern der muss in dem Augenblick, in der Woche, wo er die 10 Millionen aus dem Fernsehen rausnimmt, muss er Reichweiten-Äquivalent in den Online-Medien vorfinden, weil er sonst nicht genug von seiner Zahnpasta in der Woche verkaufen kann. Und das wiederum bedeutet, dass all die Gründungen, die vor 10 Jahren stattgefunden haben, die haben Venture-Kapital finanziert, die haben das Ziel gehabt, zu dem Zeitpunkt die relevante Größe schon erreicht zu haben, sodass der Procter & Gamble Manager sein Geld darüber hat. Wette auf die Zukunft gewesen, aber so wie es jetzt aussieht, eine ziemlich gute Wette auf die Zukunft. Ergo, Content is King. Das wird sich auch in Zukunft bewahrheiten.
Gut, jetzt gehen wir mal der Frage nach. Sie sind ein hochbezahlter Berater. Sie sind jetzt hier. Wir wollen Sie jetzt mal kostenlos befragen. Was ist zu tun? Unsere Zuschauer hier sind Kommunikationsleute aus Unternehmen, aus Agenturen, teilweise Verlagsleute. Was ist zu tun? Wie muss ich mich selbst disruptieren? Wie muss ich mein Geschäft ändern, damit ich in der Digitalisierung vorne bin? Ganz kurz in Stichworten, danach öffnen wir ein bisschen, dass Sie, wenn Sie eine spezielle Frage haben, hier Sie bei Christoph Käse loswerden können. Ja,
wir sind Analytiker und keine Zauberer und auch keine Wahrsager. Ich kann jetzt also nicht wie Uri Geller in ihren Taschen sozusagen die Löffel verbiegen und das jetzt Wunder bewirken. Also ich kann jetzt nicht pauschal für jedes Geschäftsmodell hier im Raum sagen, wie man das jetzt ändern muss. Das müsste man sozusagen schon nochmal sozusagen am detaillierteren Beispiel tun, befürchte ich, weil so allgemein kann ich das, glaube ich, nicht sagen.
Aber in der Denkhaltung, was müssen wir alle in Bezug auf die Digitalisierung? In der
Denkhaltung ist, glaube ich, die allerwichtigste, ist, dass man sich einmal klar macht, den Unterschied zwischen erhaltender Innovation und disruptiver Innovation. Wir alle sind ziemlich gut bei erhaltender Innovation. Das bedeutet, das bestehende Geschäftsmodell zu digitalisieren. Das ist zum Beispiel das, was wir bei Welt und Bild machen, was viele andere Medien auch machen, FAZ, Süddeutsche, Sie selbstverständlich auch. Sie haben ja eigentlich so mit als Erster angefangen, dass ich sozusagen digitale Wege finde, mein bestehendes Geschäftsmodell auszuprägen. Das kann mir mehr Wachstum bringen, das kann Kosten sparen. Und dann habe ich dann digitales. Also das ist so der Klassiker, ich stelle Faxbestellung um auf E-Mail-Bestellung. Das ist auch Digitalisierung, das muss man gar nicht kleinreden. Oder was der BDI immer meint mit Industrie 4.0. Ja? Ziemlich unklar definiert, aber wenn man versucht zu verstehen, was die damit meinen, dann meinen die damit meistens, dass die Maschinen in einem vertikalen Produktionsstand vielleicht auch ein bisschen horizontal miteinander vernetzt werden. Das sind aber meistens die bestehenden Geschäftsmodelle. Erhaltende Innovation ist eine geschäftsmodellerhaltende Innovation. Deswegen spricht man auch von evolutionärer Innovation. Disruptive Innovation ist das Gegenteil, die zielt auf die Zerstörung bestehender Geschäftsmodelle. Also Beispiel Musikindustrie, Übergang von Vinyl zu CD war eine erhaltende Innovation, weil die Presswerke im Geschäft geblieben sind, neue Pressen, da konnte man CDs pressen und die Ladengeschäfte auch, neue Regale konnte man CDs verkaufen. Und der Preis hat sich bei dem Übergang von Vinyl zu CD bei der Gelegenheit auch noch verdoppelt. Von ungefähr 10 Euro im Schnitt auf ungefähr 17 Euro im Schnitt hochgegangen. Disruptiv ist jetzt WhatsApp, weil für Spotify meine ich natürlich, Spotify keine Pressen mehr, keine Ladengeschäfte mehr und ein radikal niedriger Preis und im Übrigen auch kein Preis, wo ich sozusagen das Stück kaufe, sondern es ist ein Streamingpreis, sprich ein Nutzungspreis. Das ist Pay-per-Use und nicht Pay-per-Unit. Also sozusagen ein ganz klassisches Beispiel für Disruption. Und was wir jetzt überall sehen, das ist sozusagen Geisteshaltung, dass wir alle ziemlich stark sind in der und auch uns auch zurecht wohlfühlen können in der erhaltenden Innovation, aber Schwierigkeit haben mit der disruptiven Innovation. Weil das ist auch wirklich schwer, weil eigentlich wird einem dann, das ist ja auch dann so ein Thema, das ich im nächsten Buch behandle, eigentlich wird dir abverlangt, morgens zwischen 9 und abends 18 Uhr, mach dein Geschäft so erfolgreich wie möglich und abends ab 18 Uhr denk drüber nach, wie du es zerstörst. Ja? Und das geht nicht. Also das geht psychologisch nicht, das geht aber auch, glaube ich, auch durch neuronale Verknüpfungen nicht so richtig. Ich glaube inzwischen, dass man es trainieren kann. Man kann sich das angewöhnen, aber dafür muss man schon so ein richtiges Disruptionstraining durchlaufen. Und bei mir ist dann auch, ich mache das jetzt schon echt ein Weilchen, ja, also Disruption. Und bei mir setzt ja so eine Deformation professionell ein. Also ich kann mich mit niemandem mehr unterhalten, ohne dass ich direkt drüber nachdenke, wie kann ich das Geschäftsmodell zerstören. Also wenn mir da irgendwie einer was erzählt, ich denke sofort, also ich muss dann wirklich mich bremsen, weil ich dann immer gleich Tod und Teufel an die Wand male. Aber das zeigt eben auch, dass man es trainieren kann. Da kommt man so, man kommt so in den Groove rein. Man versteht dann so stückweise, welche Denkmechanismen.
Machen wir mal ein Beispiel. Wie würden Sie das Geschäftsmodell von Uwe Mommert und Landauer zerstören? Im Moment, Herr Mommert, schneiden Sie Artikel aus, stellen die elektronisch zusammen, beobachten erhaltend auch so ein bisschen die digitalen Medien, die Social Medias. Was wäre da die Gefahr oder die Zukunftsperspektive, das Geschäft zu zerstören? Also, ganz anders zu
machen. Was macht der Disruptor?
Wie denken Sie davon?
Das geht schon mal damit los, der Disruptor setzt sich immer in eine bestehende Kundenbeziehung. Das heißt, ich würde jetzt mal gucken, wer ist Ihr Kunde? Ja? Ich sage jetzt mal Adidas. Ja? Und ich gehe jetzt genau mit einem Angebot zwischen Sie und Ihren Kunden. Und nach Möglichkeit, indem ich einfach Ihre Leistung irgendwie einsacke und an Adidas weitergebe, zu einem deutlich niedrigeren Preis idealerweise. Dann zweitens, der Disruptor setzt meistens an einem Punkt der Ineffizienz. Jeder ist ineffizient. Und die Ineffizienz ist am besten erkennbar durch das Gefühl des Genervtseins. Also jeder von uns neigt ja dazu, wenn er genervt ist, schnell wegzudrücken. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Für all diejenigen, die in ihrem Leben Disruptor werden möchten, kann ich nur raten, hüten Sie das Gefühl des Genervtseins wie einen Schatz, weil das ist die disruptive Energie. Weil derjenige, der die Nervereien abschafft, ja, jetzt weiß ich nicht, wo sie Adidas nerven, da müsste ich genauer hinschauen, aber irgendwo nerven sie Adidas, weil es gibt keinen Dienstleister, der seinen Kunden nicht nervt. Und an dem Punkt des größten Nervfaktors setze ich ein. Das ist dann oft der Punkt sozusagen der größten Wertschöpfung. Also ich suche mir dann, also ich versuche so ein Diagramm zu malen, wo nervt mich Landor am meisten und wo macht Landor den meisten Gewinn. Ja? Und da, wo der Punkt oben rechts ist, wo Sie den meisten Gewinn machen und gleichzeitig am meisten nerven, da gehe ich in Ihre Kundenbeziehung rein, und zwar mit einem ganz schmalen Produkt, mit einem super schmalen Angebot. Ja? Versuche mich quasi in die Kundenbeziehung reinzudrängen. So würde der normale Disruptor vorgehen. Der Disruptor auch, und das ist auch nochmal was Besonderes vielleicht, der Disruptor optimiert den Vertrag nicht für sich, sondern für seinen Kunden. Das ist auch völlig ungewöhnlich. Also stellen wir uns alle vor, in unseren Geschäften, wir setzen uns mit unserem Justiziar zusammen, müssen einen Vertrag ausfuchsen, den wir unserem Kunden anbieten wollen. Da setzen wir uns beide gemeinsam hin und versuchen ganz viele harte Formulierungen einzubringen, in der Hoffnung, dass wir möglichst viele von denen bei unserem Kunden durchbringen. Der Plattformbetreiber, der Disruptor, macht es eigentlich umgekehrt. Der optimiert den Vertrag für die Gegenseite, mehr oder weniger. Der versucht einen No-Brainer-Deal zu schaffen. Das Zuckerstück muss so süß sein, dass die Gegenseite einfach zack einwirft. Ja? Also nehmen Sie Booking.com. Booking.com hat eine unfassbare Marktdurchdringung. Provisionen, die die nehmen auf die Hotelbuchungen, liegen irgendwo zwischen 25% und 50%. Und warum machen die Hotels das mit? Ja, weil das ist so gestaltet, ja, dass es für die Hotels fast ein No-Brainer ist. Und für die Kunden schon mal sowieso, weil die Kunden es mehr oder weniger kostenlos angeboten bekommen, weil die Provision wird von dem Hotel bezahlt. Auch das wichtig, da kommt übrigens diese ganze Nullpreistheorie her. Plattform sein bedeutet, Liquidität auf beiden Marktseiten zu erzeugen. Also Angebot und Nachfrage schaukeln sich gegenseitig hoch. Je mehr Hotels ich habe, desto mehr Kunden gehen drauf. Je mehr Kunden drauf gehen, desto mehr Hotels gehen rein. Und das organisiert der Plattformbetreiber, dass beide Marktseiten sich hochschaufeln, schaukeln. Er muss also versuchen, den Deal für beide Marktseiten richtig süß zu gestalten. Und am süßesten kann man sowas mit Geld gestalten. Und jetzt kommt sozusagen die Frage, ja, wo kriegt denn die Plattform jetzt das Geld her? Und die Plattform macht das meistens so, oder der Disruptor, der guckt sich eine Wertschöpfungskette an. Sagen wir mal, da sind 6 Stufen auf der Wertschöpfungskette zwischen Rohprodukt und Endprodukt. Und dann streicht er einfach willkürlich 3 von diesen Stufen raus. Also die Mittelsmänner, der berühmte Mittelmann wird rausgestrichen, damit entfällt dessen Provision, damit wird Geld in der Wertschöpfungskette frei, der Disruptor nimmt normalerweise 50% des Geldes in seine eigenen Taschen und die anderen 25% verteilt er auf beide Marktseiten. Und damit wird es ein so süßer Deal, dass beide Marktseiten das unterschreiben, so entsteht die Plattform. Also habe ich Ihnen jetzt Angst gemacht oder geholfen? Ja. Oder?
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Würden Sie meine Frage bejahen, wenn ich sage, der stärkste Treiber im Internet ist die Bequemlichkeit des Nutzers?
Nicht im Internet, überall.
Überall?
Ja, überall. Also ich meine, Usability bedeutet ja nichts weiter als Herstellung von Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, waren so viele, also jeder, der hier in Redaktionen arbeitet, kennt das. Ne? Man sitzt in der am Balken und redigierten Text oder in der Redaktionskonferenz und diskutiert eine These und dann ist irgendwas unverständlich. Chefredakteur sitzt am Balken, habe ich lang genug gemacht, und dann sagt mir, der Text ist unverständlich, weil da sind zu viele Fremdwörter drin oder Ross und Reiter sind nicht genannt oder irgendwas. Und dann kommt der Redakteur und sagt, wir dürfen doch unseren Leser nicht unterschätzen. Das muss doch der Leser irgendwie, das versteht er doch, das sind doch alles Akademiker. Das stimmt auch. Wir müssen bloß immer rechnen, wie hoch ist der kognitive Aufwand des Lesers, um das zu verstehen. Weil das ist Energieaufwand, also wirklich auch physisch. Da werden Kilojoule verbrannt, um eine kognitive Leistung zu erbringen. Und wenn er diese Leistung nicht erbringen muss, ist es für ihn einen Tacken einfacher. Und wir Menschen sind Energieeffizienzmaschinen. Ja? Auf einen Becher Joghurt laufen wir den ganzen Tag lang. Das ist ein Wunder. Überlegen Sie mal, wie wenig Nahrung Sie einwerfen, welche Leistung Sie dafür verbringen. Wir sind Energieeffizienzmaschinen. Wir sind Milliarden von Zellen allein im Gehirn. Wir leben davon, dass wir immer danach streben, auf das niedrigstmögliche Energieniveau und das höchstmögliche Effizienzniveau zu kommen. Jetzt mal ein Beispiel aus den Medien. Sie erinnern sich, als die Smartphones entstanden sind, gab es, ich erinnere mich noch, eine riesen Diskussion darüber, wie soll die Daumenbewegung sein, ja, beim Wischen. So oder so? Da weiß ich noch ganz genau, wir haben Strategiesitzungen bei Springer abgehalten, vor 10 Jahren, als das iPhone erfunden wurde. So oder so? Ja? Die ersten Webseiten, wie waren die orientiert? So oder so? Ja, heutzutage gibt es beide Bewegungen, aber die wichtigste Bewegung ist die. Jetzt könnte ich wieder mit dem Argument kommen, der Leser ist doch zuzumuten. Ja, natürlich ist es dem Leser zuzumuten, sozusagen einmal sich den Daumen zu verbiegen und so zu machen, statt so zu machen. klar ist ihm, das zuzumachen. Klar kann er das, er will bloß nicht. Weil er eine Energieeffizienzmaschine ist. Und deswegen bedeutet Usability, aber das gilt nicht nur für Digitalisierung, das gilt für alles, Dinge einfacher zu machen. Weil wir möchten alle Zeit gewinnen. Und wenn ich jetzt mal sozusagen, Matthias, du bist ja aus der Autoindustrie, ich finde es so irre, wenn ich mit euren Designern rede, die den ganzen Tag lang den Audi 2022 gestalten, wenn die abends nach Hause fahren, ja, da sehen die Welt als Anachronismus, weil selbst die neuesten Autos auf der Straße sehen für die immer aus wie Oldtimer, weil sie sich damit beschäftigen, wie das Auto so. Jetzt sage ich mal als Gedankenübung, versetzt euch mal, wie heißt nochmal euer Chefdesigner, Marc, oder? Ja, genau. Versetzen wir uns mal in die Mentalität von Marc Licht, der Chefdesigner von Auto, geht abends zur Arbeit. Jetzt machen Sie gleich den Test. Sie gehen hier raus und bemühen Sie sich darum, die Welt als Anachronismus zu sehen. Was ist hier, was hier nicht sein sollte? Zum Beispiel meine analogen Wasserzähluhren zu Hause. Ja? Warum ist ein Zettel bei mir im Briefkasten, Wasserzählerableser kommt montags zwischen 8 und 18 Uhr, bitte seien Sie zu Hause. Ich organisiere eine Haushälterin, die da ist, er kommt nicht, weil er kommt erst am Dienstag und so weiter und so weiter. Warum? Die Sensoren, um das automatisch abzulesen, kosten weniger als einen Cent. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil die Ableserbranche, ich will dir nichts Böses, ich beobachte nur, ja, die Ableserbranche ist eine Branche, wo viele Tausende von Menschen sozusagen damit beschäftigt sind, diese Dinge abzulesen, und die haben keine Lust, sich selber abzuschaffen. Aber mich kostet es Geld und mich kostet es Nerven. Das ist eine Nerverei, und wer diese Nerverei abschafft, der ist der Disruptor für diese Branche. Und problematisch wird es dann, die am meisten verbreitete Lüge von Unternehmen lautet ja immer, im Mittelpunkt dessen, was wir stehen, steht der Kunde. In den meisten Fällen stimmt es nicht. In dem Mittelpunkt steht der eigene Arbeitsplatz, der eigene Aktionär oder so. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, einfach mal so nach Nervereien schauen, wer stellt uns schon in den Mittelpunkt? Eigentlich so gut wie niemand. Und das ist die große Stärke des Silicon Valley. Die meinen es wirklich ernst. Die stellen wirklich Sie und mich in den Mittelpunkt. Diese radikal, auf Englisch User Centricity, diese totale Radikalität, meine innersten, mir vielleicht gar nicht bekannten Wünsche zu erfüllen, und zwar vollständig, ja, soweit es mit technischen Mitteln geht, das ist so die Stärke der disruptiven Angreifer.
Ich bin beeindruckt, hoffe, ich habe es verstanden. Ich hoffe, Sie haben es auch verstanden.
Touri 2 Podcast.